Was macht eigentlich eine japanische Unternehmenskultur aus? Wie unterscheidet diese sich von denen hier bei uns in Europa? Darüber spreche ich in dieser Episode mit Jörg Hartmann. Er ist Deutschlandchef von Konica Minolta, einem wirklich traditionsreichen Unternehmen eben aus Japan. Gemeinsam tauchen wir ein in Themen wie Leadership und Rituale im Arbeitsalltag. Wir sprechen über den Umgang miteinander und über Hierarchien und wir diskutieren die deutsch-japanischen Wirtschaftsbeziehungen. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Ich bin live neugeboren und ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Du weißt ja, hier in meinem Podcast, da geht es immer rund um die Themen Leadership, Unternehmertum und natürlich um ganz viel Kommunikation. Das ist ja so das, was ich jeden Tag mache. Also wenn das etwas für dich ist, dann bist du hier ganz genau richtig. Ich bin heute in der Nähe von Frankfurt am Main, um genau zu sein, in Neu-Isenburg bei Konica Minolta. Und ich vermute, den Namen dieses Unternehmens, den hast du bestimmt schon mal gehört, aber vielleicht verknüpfst du ihn ja eher mit Kameras. Also da habe ich nämlich erst dran gedacht, aber ja, die werden hier schon lange nicht mehr hergestellt. Konica Minolta ist heute ein Technologieunternehmen, was in ganz vielen Bereichen aktiv ist. Das klären wir aber gleich nochmal genauer, was die denn so alles machen. Und es ist vor allem ein japanisches Unternehmen und das macht mich wirklich neugierig und ich glaube, ich rede ja immer sehr viel über Leadership und über Unternehmenskultur und einfach mal darüber zu sprechen, was ist eigentlich eine japanische Unternehmenskultur, wie sieht japanisches Leadership aus, das würde mich sehr interessieren und deshalb spreche ich heute mit Jörg Hartmann, der ist nämlich der Deutschlandchef von Konica Minolta. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen an dich bei uns im Neu-Isenburger Office. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, danke, dass ich da sein darf. Das ist ja immer so ein bisschen lustig, wenn ich dich willkommen heiße bei dir in deinem eigenen Office. aber du bist ja bei mir in meinem Podcast. Das ist also sozusagen hier so eine Doppelrolle gleich. Erzähl doch mal ein kleines bisschen was über dich. Du bist der Deutschlandchef von Konica Minolta, aber wie bist du dahin gekommen? Wie bist du in diese Position gekommen?
Ja, das ist ein langer Weg jetzt. Mache ich das ja auch schon zwar ein paar Jahre, aber davor gab es ja noch andere Steps. Und ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die mich entscheidend geprägt haben auf dem Weg dahin. Und wenn man das mal so in ganz kurzen Abschnitten bringt, dann war es für mich so, dass ich eben nach dem Abitur dann angefangen habe, Physik zu studieren. Und und das war dann so ein Step für mich, weil bin ich auch meinen Eltern durchaus sehr dankbar, die gesagt haben, wir finanzieren dir dein Studium. Wenn du aber irgendwelche extra Themen machen willst, wie Urlaub oder sonstiges, dafür musst du selber sorgen. Und, und bin dann über eben eine Werksstudententätigkeit bei HP gelandet. Das war sozusagen meine erste Tätigkeit oder so auch der erste Schnittpunkt dann, in einen professionellen Job sozusagen und bin dann über den Weg auch zur HP gekommen und an ganz, ganz vielen Stellen, muss ich heute sagen, hat mich die HP-Zeit auch extrem geprägt, auch was mein Führungsstil angeht oder durchaus halt eben auch die Menschen, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe, weil immer dann, wenn man solche Karriere-Steps macht, kommen eben viele Elemente zusammen. So, natürlich muss man irgendwie einen ordentlichen Job machen. Aber man muss auch das Glück haben, zur richtigen Zeit am richtigen Punkt zu sein und aber eben auch dann Menschen zu haben, die einem vertrauen und die Möglichkeit geben, dann so einen nächsten Step zu machen. Ja, so. Und so hat sich das im Prinzip für mich dann auch über mehrere Steps dann entwickelt. Und ja, heute bin ich dann bei Konica Minolta.
Das heißt, du hast erst Physik studiert, nebenbei bei HP, also bei Hewlett-Packard gearbeitet, dann aber dein Physikstudium, denke ich mal, abgeschlossen.
Abgebrochen.
Abgebrochen, okay. Und dann, was kam dann nach HP?
Nach HP kam Fujitsu Siemens. Mhm. Und Fujitsu Siemens war als Joint Venture eben ein, mehr eigentlich durch Siemens geprägt, als jetzt durch Fujitsu von der japanischen Seite her. Und insofern war das dann für mich, weil wir ja heute auch das ein oder andere Mal über Kultur reden werden, eben auch eine Veränderung aus einer amerikanischen Kultur in eine deutsche und dann halt eben in eine japanische Kultur. Und diese drei Unterschiede erlebt zu haben, das ist schon einfach ein großes Glück, muss man fast sagen, beziehungsweise eigentlich wirklich ein reichhaltiger Erfahrungsschatz, um gerade auch im internationalen Kontext dann Dinge nach vorne zu bringen.
Da werden wir auf jeden Fall gleich drüber sprechen müssen, da bin ich schon sehr, sehr neugierig. Ich habe jetzt gesehen, du hattest bei Konica Minolta dann verschiedene Positionen auch inne. Du warst auch mal Mitglied des Gesamtvorstandes, richtig?
Es gibt im Prinzip zwei Boards. Es gibt also klassisch und dann gibt es ein erweitertes Board. Das sind dann die Corporate VPs. Das habe ich 3 Jahre habe ich das gemacht. Und das ist insofern halt eben sehr, sehr spannend, dass man dann aus der Region raus, und ich habe in der Funktion dann Europa vertreten dürfen, eben den Input, was passiert hier in der Region, was passiert politisch, was passiert von der wirtschaftlichen Seite her, dann in eben nach Japan ins Headquarter beziehungsweise ins Board zu tragen, um da halt eben auch mit Input zu geben für wichtige Entscheidungen.
Okay, spannend. Ja, können wir gleich nochmal genauer drüber sprechen. Was machst du, wenn du mal nicht arbeitest?
Also ich gehe gerne laufen. Und das ist was mir einfach hilft, auch im Kopf frei zu bekommen. Ja, also ich bin dann auch nicht derjenige, wie man oft sieht, ja, die dann mit Headphones zum Laufen gehen. Ich bin dann ohne Technik, also klar, mit der Smartwatch dann unterwegs, ja, die so ein bisschen Tracking macht mit dem, was passiert. Ja, aber ansonsten ist das alles oft. Das hilft mir sehr. Und manchmal einfach auch, ja, chillen.
Es muss tatsächlich auch mal sein und das ist irgendwie, es kommt meistens zu kurz irgendwie. Jetzt habe ich gerade schon in der Einleitung so ein bisschen gesagt, Konica Minolta, da denken viele an Kameras. Also ich habe mal nachgeguckt, also das waren ja ursprünglich 2 Unternehmen, die gehörten mal zu den traditionsreichsten Kameraunternehmen überhaupt weltweit. Also und heute macht ihr was ganz anderes. Ich glaube, wir kommen gleich nochmal genauer auf diese Transformation. Aber beschreib doch erstmal, bevor wir so richtig einsteigen, was macht denn eigentlich Konica Minolta?
Also Konica Minolta hat eine wahnsinnig lange Tradition. Wir haben letztes Jahr 150-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Und das ist in der Branche schon was Besonderes.
Oh ja, das stimmt.
Und eben in diesen 150 Jahren gab es natürlich viele Transformationen in den Portfolios.
Ja.
Und wenn man sich anguckt, was wir heute machen, also wir positionieren uns heute als Technologie- und Managed-Service-Provider. Mhm. Und es gibt einfach auch viele Geschäftsfelder, in denen wir unterwegs sind. Aber die wichtigsten sind durchaus Dinge wie Office Print zum Beispiel. Also das, was klassisch unter Drucken, Scannen, Faxen, Kopieren fällt, aber halt eben auch mit den entsprechenden Lösungen dazu. Was für mich ein wahnsinnig spannendes Feld ist, ist das, was wir als Professional Print bezeichnen. Also da, wo gedruckt wird, zum Beispiel Verpackungen, Labels. Und das sind Dinge, die haben wir heute, wenn wir über Digitalisierung sprechen, glaubt ja jeder Druck ist sozusagen out. Ja. Aber genau da ist das einfach mega spannend. Ja. Weil wenn man heute in eine Apotheke geht, gibt es Medikamente, die müssen verpackt sein. Wir kaufen Lebensmittel, die müssen verpackt sein. Oder manchmal trinkt man auch gerne eine schöne Flasche Wein, da muss auch ein tolles Label drauf. Und das ist so ein zweites Geschäftsfeld. Und ein drittes hat viel mit IT-Service zu tun. Mhm. Ja, also wo es einfach wirklich darum geht, Infrastruktur zu managen, ERP zu implementieren. Und dann gibt es noch einiges an kleineren Geschäftsfeldern, so Healthcare, also Röntgengeräte, mobile. Aber wir sind durchaus auch im Bereich von Komponenten, also Zulieferer in die Industrie. Aber die wichtigsten drei für uns auch oder für die ich in Deutschland verantwortlich bin, das sind die ersten drei. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist, also von diesem Mythos, dass Print out wäre, rücken, glaube ich, gerade sehr viele ab. Also das, also selbst jetzt so in meiner, in Anführungsstrichen, Bubble in der Marketing-Kommunikationswelt, also wenn ich mir anschaue, wie viele Agenturen so als Werbe- oder Promomaterial dann gedruckte Bücher rausschicken, gedrucktes Infomaterial inzwischen wieder rausschicken, weil es dann doch irgendwie sich abhebt, ne? Also von daher, und was man dann bekommt, wenn das dann einfach nur ein schnöder Druck ist, ist das irgendwie nicht besonders beeindruckend, aber wenn es dann irgendwie ein bisschen aufwendiger, ein bisschen schöner wird, also ich glaube, Potenzial ist da wahrscheinlich viel.
Das ist großes Potenzial. Also ich kann auch so schön sagen, Druck ist auch wie Social Media zum Anfassen Das ist ein Zitat von einem Kollegen von mir, der das mal gebracht hat, und das fand ich wirklich sehr, sehr treffend. Und wenn das natürlich auch aufwendig gemacht ist, das schmeißt man nicht weg. Ja, sowas hebt man dann einfach auf. Und ich glaube, jeder hat so ein Stück weit so eine kleine Kiste mit Sammelstücken aus der Vergangenheit. Das mag dann mal eine Eintrittskarte vom ersten Konzert sein oder solche Dinge. Und es hat dann schon auch was mit Print zu tun.
Ja, ja. Wo gerade bei Konzerten finde ich es mal schade, dass es inzwischen welche sind, die man selber ausdrucken muss. Dann ist das so ein schnöder QR-Code und sonst nichts. Aber naja. Jetzt würde mich, also ich würde nachher gerne noch mal ein bisschen darauf kommen, also das Unternehmen hat da ja, glaube ich, schon auch etliche Veränderungen hinter sich in diesen 150 Jahren in vielfältiger Hinsicht. Und es stehen ja viele Unternehmen und ganze Wirtschaftsbereiche gerade vor großen Transformationsprozessen. Ich glaube, das ist schon also allein aus dieser Perspektive ein spannendes Thema. Was mich aber vorab so ein kleines bisschen interessieren würde, jetzt ist Konica Minolta ja ein japanisches Unternehmen. So, ich habe vor eine Weile mit dem Carsten Simon von Mars gesprochen, der sehr viel darüber geredet hat, wie das sozusagen in einem amerikanischen Unternehmen ist, die amerikanische Firmenkultur. Jetzt weiß ich gerade im deutschen Mittelstand und in deutschen Unternehmen, wie häufig da so Firmenkulturen sind und auch wie Leadership gelebt wird und kenne die Diskussionen natürlich darum. Japan ist für mich da so eine extreme Blackbox, also die ich überhaupt nicht einschätzen kann, ehrlich gesagt. Jeder hat natürlich so seine Bilder vor Augen, auch Vorurteile wahrscheinlich, vielleicht manchmal auch falsche Schubladen. Vielleicht erstmal so vorab, du arbeitest ja jetzt schon sehr lange in einem japanischen Unternehmen. Du warst ja, glaube ich, auch mal im Board, wirklich vom Gesamtkonzern, wenn ich es gesehen habe. Kannst du beschreiben, gibt es sowas wie eine japanische Firmenkultur? Unterscheidet die sich?
Ja, das unterscheidet sich schon sehr. Ja. Mhm. Und ich meine, vielleicht nochmal ein Step zurück, weil was ich für mich persönlich wirklich sehr interessant finde, ja, und einfach so ein Blick in die Vergangenheit, weil ich ja bei einem amerikanischen Unternehmen gestartet habe.
Ja, stimmt.
Und dann im Prinzip damals im Joint Venture Fujitsu Siemens gekommen bin, wobei die deutsche Company aus dem Joint Venture eigentlich eher Siemens geprägt war, ja, weil natürlich sehr viel auch aus dem HR-Bereich dort von Siemens übernommen worden ist und dann letztendlich der Übergang halt eben zu rein Fujitsu, was dann ein japanisches Unternehmen war und jetzt halt eben auch Konica Minolta. Insofern finde ich es immer spannend, einfach zum einen den Blick auf diese drei unterschiedlichen Kulturen zu haben, weil wirklich amerikanisch, deutsch, japanisch ist unterschiedlich und das auch so mitzuverfolgen in der Entwicklung und zumindest so in meinem kleinen Mikrokosmos vielleicht auch das ein oder andere zu bewegen und nach vorne zu bringen. Ja, das ist schon einfach wirklich schon spannend. Ja. Auf deine ursprüngliche Frage vielleicht nochmal zurückkommend, was wirklich ein großer Unterschied ist mit Japan, ist, es gibt halt einfach eine sehr starke Konsens beziehungsweise auch Kontext- oder Community-Kultur. Ja. Das heißt, wenn jetzt in der Nachbearbeitung zum Beispiel von einem Meeting, wo wir vielleicht dann als Deutscher sehr klassisch in der direkten Kommunikation auf was waren jetzt die Facts und Outcomes gehen, wird in der japanischen Kultur vielleicht eher darüber gesprochen, wie war das Meeting? Habt ihr euch wohlgefühlt? Ist das rübergekommen? Deshalb finden beispielsweise auch in der Vorbereitung von solchen Dingen immer sogenannte Nimawashi-Sessions statt. Das heißt, es wird eigentlich dann schon vorbesprochen, was dann am Ende des Tages beschlossen werden soll. Wir gehen oft in Entscheidungsmeetings auch rein. Ja. Mhm. Wenn wir so Hierarchie, also Japanisch ist auch sehr hierarchisch gebaut.
Das wäre auch so eine Frage gewesen, ja.
Wobei sehr viel also in der Hierarchie abhängig ist von Zugehörigkeiten. Ne? Also weiß ich, wie lange bin ich da, wie alt bin ich und man da einfach über die Seniorität sozusagen an Hierarchie gewinnt. Wohingegen wir jetzt bei uns in Deutschland oder durchaus auch, was die Amerikaner angeht, eben schon stark auch auf Ergebnisse beziehungsweise dann auch auf Fähigkeiten setzen. Ne? Das heißt, da gibt es dann durchaus einen deutlichen Mix. Deshalb kann es auch sein, dass vielleicht mal relativ junge, coole Typen, Männer oder Frauen, wie auch immer, in Leadership-Positionen kommen. Wir haben halt eben, wenn man sich japanische Companies anguckt, das schon noch sehr klassisch. Meistens wirklich Männer, ganz wenig Frauen, aber dann halt eben so ab 50, Mitte bis dann 60 irgendwo in den Managementfunktionen. Und dadurch entsteht natürlich auch wirklich eine andere Kultur. Ja.
Wie ist das so was also ich mache jetzt so mal das, was ich als jemand, der nie in Japan war und sich Japan eigentlich über Filme und Ähnliches genähert hat bislang, ehrlich gesagt. Was ich jetzt sofort vermutet oder gedacht hätte, wäre, dass sowas wie Höflichkeiten, dass vielleicht auch bestimmte Rituale oder Ähnliches dort eine größere Rolle spielen als vielleicht in einem deutschen Unternehmen. Ich habe vor einer Weile mich mit einem Briten unterhalten, der gesagt hat, wenn er nach Deutschland kommt, ihn schockiert häufig die Direktheit, dass jemand ihm mal irgendwelche Fakten, aber auch eine knallharte Kritik um die Ohren haut, die er eigentlich völlig anders erstmal mit 3000 Umwegen verpackt hätte. Wie ist das in Japan und auch dann in einem japanischen Unternehmen in Deutschland?
Ja, also war jetzt ganz viel drin ja, bei ja, dir. Ja. Ich fange mal mit der Kommunikation an. Also Kommunikation, das ist ein ganz, 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 ganz kritisches Thema und das ist genau, wie du gesagt hast. Ja, wir Deutschen sind sehr direkt in der Kommunikation. Auch die Japaner sind dort eher indirekt. Ja, also man versucht es eben über Umwege oder Andeutungen und man kann halt eben auch mit der direkten Kommunikation durchaus auch Gefahr laufen, wirklich halt zu verschrecken. Ja, und das hat jetzt nicht nur was mit jetzt vielleicht im privaten Kontext zu tun, sondern durchaus auch im Firmenkontext. Wo ich gerade dran denken musste und wo ich ein bisschen geschmunzelt habe, also als du gesagt hast, du näherst dich dem über Filme.
Ja.
Was für mich, wenn ich gefragt werde, so wie ist es eigentlich in der japanischen Company zu arbeiten, so ein Stück weit meine Lieblingsantwort ist, wo ich sage, guck dir zwei Filme an. Ja, beide sind mit Bill Murray. Der eine ist Lost in Translation, da hat man den Originaltitel behalten. Der zweite ist Groundhog Day im Original. Ja, oder halt eben in der deutschen Übersetzung dann täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Da ist ganz, ganz, ganz viel drin. Ne? Also was man in Japan eben erleben kann. Und insofern ist das. Zum Thema Disziplin oder was mich immer wieder fasziniert, ist, und das ist besonders, wenn man morgens so zur Rush Hour, weil halt einfach wahnsinnig viel dort über die Public Transportation funktioniert. Ja? Also ich fahre auch, wenn ich in Tokio bin oder war, eigentlich nie Auto, sondern immer Zug. Oder als Taxi ist genauso, das zählt jetzt dann für mich zu Auto. Weil es einfach super funktioniert. Und trotz der irren Massen Menschen, die dort bewegt werden, geht es unheimlich unaufgeregt, sehr zurückhaltend, immer pünktlich. Es gibt dann solche Farbschemata auf den Bahnsteigen, wo man sich dann eben queued, da drängelt keiner. Auch wenn man manchmal in der Rush-Hour dann mit weißen Handschuhen in die Züge gedrückt wird, damit es dann halt eben voll ist, das ist ganz, ganz spannend, aber ja, das ist so.
Wenn ich gerade an den Frankfurter Hauptbahnhof denke, von dem ich komme, dann würde ich mir das schon wünschen hier auch, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wie ist das denn? Also, ich kann mir vorstellen, diese japanischen Umgangsformen, vielleicht auch teilweise Traditionen, dass sie natürlich in der Zentrale, dass es in Tokio, in den japanischen Niederlassungen gelebt wird, ist ja klar. Aber wie ist das denn hier? Wir sitzen jetzt hier in Hessen, in der Nähe von Frankfurt. Ich vermute mal, in der Belegschaft sind das sehr, sehr viele Deutsche, die hier arbeiten. Also spiegelt sich das tatsächlich, also färbt das ab oder weniger?
Also das ist teils, ja. Vielleicht muss ich da ein Stück weit weiter ausholen, weil wenn wir jetzt auch in Unternehmenskulturen zum Beispiel schon mal gesprochen haben über USA oder über Japan, gibt es auch, wie die Firmenstrukturen aussehen dort, ganz fundamentale Unterschiede. Also es ist zum Beispiel so, dass klassisch in amerikanischen Unternehmen alles das, was jetzt wirklich am Kunden arbeitet, also klassisch Vertrieb, Service, in einer Länderorganisation angesiedelt ist und alles, was ich so als Corporate Functions bezeichne, ne, also wie HR, Audit, Legal, ja, also die Funktionen im Prinzip zentral ins Headquarter berichten. Das ist in japanischen Firmen nicht so. Ja. Also in japanischen Firmen ist die Überzeugung, dass das alles nah am Markt sein muss. Okay. Sodass, wenn ich mir heute meine Organisation angucke, da ist alles drin. Ne? Also im Prinzip ist das wie ein kleines mittelständisches Unternehmen, was auch alleine funktionieren könnte. Weil ich habe eine eigene Logistik, wie gesagt, eigenes HR-Team, Legal ist alles da. Und insofern ist das grundsätzlich eine etwas andere Struktur. Wir haben immer die Situation, dass es eben auch im Management, was die Europa-Organisation angeht, doch auch eine große Anzahl von japanischen Delegates, heißt das so schön, gibt. Und auch der europäische Präsident ist ein Japaner. Mhm. Dann finden dort natürlich auch viele Meetings statt, auch in der Vorbereitung, wie ich gerade schon gesagt habe, in den Runden, um es dann vorzubereiten. Weil das dann einfach auch wirklich ein Ansatz ist, der dann aus dem Headquarter auch nach Europa getragen wird. Und da findet dann auch so eine Schnittstelle statt dann im europäischen Management, weil das, was ich dann in die Organisation trage, oder das ist ein Stück weit halt eben auch meine Aufgabe, wie kann ich dann diese Schnittstelle binden, also oder beziehungsweise das realisieren, was kommt jetzt aus Headquarter und wie bringen wir das halt am besten dann in die Organisation oder auf den deutschen Markt. Und insofern, ja, gibt es das schon und ist auch wirklich spürbar. Mhm.
Wie würdest du den Unterschied beschreiben, wenn man es mal wirklich auf Führung ganz direkt schaut, wie Führungskräfte arbeiten, wie sie mit Mitarbeitenden umgehen, wie sie vielleicht auch Entscheidungen durchsetzen? Wie würdest du sagen, was sind die größten Unterschiede zwischen deutschen Führungskräften und japanischen?
Ich glaube, der größte Unterschied liegt in dem Ansatz, der dieses Community oder diese Kontext, dass man versucht eben alle mit einzubilden, beziehungsweise halt eben das von sehr vielen Seiten zu beleuchten, was durchaus dazu führen kann, dass manchmal Entscheidungen sehr, sehr lange dauern, ja, weil es halt sehr oft diskutiert wird und man oftmals halt eben wieder an dem Startpunkt anfängt. Ne? Also das ist im Prinzip auch genau diese Analogie zu täglich grüßt das Murmeltier. Weil manchmal denkt man, du hast eine Entscheidung und dann gehst du ins nächste Meeting, um eigentlich den nächsten Step zu besprechen, gehst aber genau wieder zurück auf Start sozusagen und fängt das dann nochmal an. Das heißt, das kann eben sehr lange dauern durch das Thema der Community, was manchmal auf deutscher Seite halt eben dann auch so ist und ist oftmals auch im Mittelstand halt so, ja, kennt man ja, da gibt es halt sozusagen auch sehr hierarchisch gedacht, mit dem lustigen Sprichwort, ja, auf jedem Schiff, was dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Und das ist dann eben der Kapitän und oftmals dann halt eben auch, ja, eben der Eigentümer oder halt eben Geschäftsführer. Ja. Wobei ich an der Stelle versuche, das möglichst zu vermeiden und schon auch mit meinem Management-Team dann Dinge zu treiben, weil alleine geht es auch schwierig. Aber das ist wahrscheinlich mit der größte Unterschied, ja. Mhm.
Gibt's was, wo du sagst, da können sich deutsche Führungskräfte von japanischer Kultur oder auch von japanischer Art zu arbeiten richtig abschauen? Oder so, also ganz konkret, so nach dem Motto, hey, mach das mal so, es wäre besser?
Ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt mit Führung dann zu tun hat, aber was im Moment wahnsinnig spannend ist, ist ja diese ganze Diskussion auch um, wie wollen wir arbeiten, Homeoffice und, ja. Und das ist ein großer Unterschied, weil offensichtlich in der Diskussion das Individuum sehr stark in Vordergrund gestellt wird. Und wir im Moment da mit Sicherheit die ein oder andere Challenge haben. Ja? Und es da durchaus auch Unternehmen gibt, die jetzt aus diesem ganzen Thema Homeoffice wieder back to office machen. Ja, ja. Zum Teil auch vor Gericht gehen und so. Aber es geht dort eigentlich weniger um die Company. Es geht dort extrem um das Individuum.
Ja.
Und das ist ein Ansatz, den findet man in Japan eher weniger, weil es dort oftmals dann wirklich so ist, dass die Company oder eben genau diese Community viel stärker im Vordergrund steht als jetzt der Einzelne, weil man halt eben dann zusammen Dinge erreichen will. Ja? Und das hat natürlich auch einen direkten Impact auf jetzt Führungsstil oder wie gehe ich solche Themen an.
Ich habe auch gerade schon mal darüber nachgedacht, als du so viel von Community gesprochen hast, wie das denn in Zeiten von Teams und Zoom und Co. funktioniert. Also ist das etwas, was dort selbstverständlich implementiert ist? Oder ist es etwas, was eigentlich in Japan eher ungern gemacht wird, dass man dann über Videomeetings sich zusammenschaltet, sondern besser sich wirklich in einen Raum setzt? Also wie funktioniert das?
Ich glaube, das war die größte Herausforderung in Japan auch, diesen Switch hinzukriegen. Mhm. Weil wenn es gibt so zwei Dinge, die halt bei uns dann so nicht mehr, aber zum Teil aber in traditionellen Unternehmen eine große Rolle spielen. Und das sind so ganz ja so Themen wie eigentlich, ich gehe nicht, bevor mein Chef nach Hause geht.
Ah, ja? Okay.
Also so eine wirklich
hier undenkbar.
Ja, aber es ist auch sehr traditionell, ja, gibt es jetzt halt so auch nicht mehr, aber das war zumindest lange Zeit eine Denke. Dann ist es auch so, dass vieles so, was Approvals oder Genehmigungen angeht, mit sogenannten Hanku-Stempeln passiert. Also es gibt dann keine Unterschrift, sondern man stempelt die dann. Das muss man dann wirklich auch physikalisch dann stempeln. Und auch das überholt sich logischerweise langsam, gibt es aber hier und da noch. Und auch dieses Thema dieses Nimawashi, also dieses Abstimmens da drin, führt schon dazu, dass es einfach diese Umstellung auch mit Work from Home ein Riesenthema war, in Japan das zu realisieren. Dazu kommt noch ein ganz anderer Effekt. Dazu kommt einfach die Tatsache, dass viele dort viel, viel in beengten Verhältnissen wohnen als wir. Also jemand, der in Tokio wohnt, ist im Regelfall eine kleine Wohnung. Da gibt es diese Möglichkeit von zu Hause arbeiten eben nicht. Deshalb sind zum Beispiel in den Corona-Zeiten auch viele Hotels hergegangen und haben einfach ihre Hotelzimmer als Büros vermietet, ja, inklusive dann vielleicht noch im Essensservice oder so dazu. Ja. Das heißt, das war dann eigentlich kein echtes Work from Home, sondern es war dann zum Teil eben ein Work from Hotel. Und die Sachen jetzt dann wieder zu verändern oder ein normales Verfahren zurückzukehren, ist natürlich ein komplett anderes Setup als das, was wir hier aus Deutschland kennen.
Das heißt, dort gibt es auch weniger mindestens diesen Anspruch von Mitarbeitenden zu sagen, ich will jetzt komplett remote arbeiten, ich habe keine Lust mehr ins Office zu kommen.
Kenne ich jetzt so nicht, wobei ich an der Stelle gestehen muss, dass ich auf der Ebene dann vielleicht auch nicht unterwegs bin.
Ja.
Aber zumindest von dem, was wir jetzt aus den Diskussionen mitbekommen oder was ich da mitbekomme, ist das definitiv anders. Ja.
Finde ich spannend, weil das ist ja also eines meiner in Anführungsstrichen Vorurteile für Japan wäre gewesen, dass alles hochtechnologisiert ist und dass natürlich sowas wie digitale Zusammenarbeit, Remote Work und ähnliches etwas, was natürlich aus einer deutschen Arbeitsperspektive ganz oben steht, weil das für viele total schwierig war, das ja hier zu implementieren. Und ich glaube, da sind auch viele noch stolz drauf, dass sie es dann irgendwie geschafft haben, vom Unternehmen mit Fax irgendwie dann zum Unternehmen mit Teams zu werden. Aber so wie ich dich jetzt verstehe, ist auch gerade sowas wie solche Traditionen mit so einem Stempel und sowas, ist ja tendenziell eher das Gegenteil dann. Also gar nicht, also in der Arbeitskultur selber, vielleicht dessen, was sie tun, ja, aber in der Arbeitskultur gar nicht so dieses Hochtechnologisierte, sondern dann noch etwas traditioneller.
Ja.
Okay, spannend. Ja, ich bin auch echt gespannt, wie das hier in Deutschland sich ehrlich gesagt verändert. Du hast ja selber gerade schon gesagt, es gibt ja so diese Back-to-Office-Bewegungen gerade. Ich hatte es jetzt auch tatsächlich mehrfach hier schon im Podcast, weil, also ich habe so das Gefühl, dass dieses rein irgendwie von zu Hause oder remote arbeiten, ich habe jetzt heute Morgen auf LinkedIn Posting gemacht, wie schlecht ich aus der Bahn arbeiten kann. Das behaupten dann ja auch viele, dass man sich ins Café setzen kann oder in die Bahn. Aber ich befürchte manchmal, dass da einfach Produktivität irgendwie komplett auf der Strecke bleibt, ehrlich gesagt. Ja, ich bin gespannt, wie sich das verändert. Wie ist das? Jetzt ist Konica Minolta ja ein sehr internationales Unternehmen, ne? Also mit vielen Standorten. Was würdest du sagen, so die verschiedenen Kulturen dann zueinander zu bringen? Gibt es da manchmal so Reibungen, die zu Schwierigkeiten führen, wenn dann irgendwie die deutsche Niederlassung vielleicht ganz anders arbeiten wollen würde als die japanische oder dann eben auch in den, ich vermute mal, auch noch mit anderen Ländern, die dann noch anders ticken, vielleicht eine amerikanische Niederlassung oder spürt man davon weniger was?
Ne, ja, davon spürt man ja sehr, sehr viel. Ich hatte das ja gerade eben schon angedeutet, dass das typische Setup in japanischen Unternehmen einfach ein anderes ist.
Genau, ja.
Also de facto ist es heute so, dass es dort auf jeden Fall jede Menge Länderspezifika gibt, wo halt in Teilbereichen durchaus anders gearbeitet wird, als also wo sich dann eben Deutschland, Frankreich und so weiter unterscheiden. Aus meiner Erfahrung ist es schon aber so, dass es durchaus auch eine große Herausforderung ist dann für die japanischen Kollegen, die dann zu uns kommen als Delegates. Und zu uns meine ich jetzt Europa.
Ja.
Und dann eben erstmal Europa auch verstehen, beziehungsweise verstehen müssen. Weil es natürlich ein Riesenunterschied ist. Es ist eben kein Land, ja, sondern wir sind ein Kontinent mit vielen Ländern, mit vielen Kulturen. Und auch was so Themen angeht wie Digitalisierung. Also ich spreche dann oft von so Digital Maturity. Die ist natürlich in den nordischen Ländern noch mal ganz, ganz anders ausgeprägt, als wenn wir dann weiter in Süden oder zum Teil auch eben in Osten gehen. Mhm. Dann spielen halt arbeitsrechtliche Dinge auch eine Riesenrolle, weil bei uns ist eben das Thema Betriebsrat hat ein ganz anderes Gewicht, ja, im Sinne von Veränderungen, sei es jetzt prozessualer, als sei es Organisation. Das sind Dinge, die spielen dann eben in Osteuropa zumindest aktuell noch weniger eine Rolle. Da etablieren sich jetzt solche Strukturen. Und insofern, ja, das gibt's, weil ich eben nie alles über einen Kamm scheren kann. Und weil man natürlich versuchen kann, wie kriege ich das alles irgendwie zusammen, aber ohne jetzt dann Rücksicht zu nehmen auf lokale Gegebenheiten, ist das wahnsinnig schwierig.
Wie ist das in Japan, was Betriebsräte und Arbeitnehmerrechte und so, also wirklich auch, also in Deutschland ist es ja inzwischen eine sehr starke Kultur, dass einfach, wir haben Mitbestimmung, wir haben sehr stark verankerte Betriebsräte, Gewerkschaften. Wie sieht das in Japan aus?
Es gibt es dort teilweise auch, aber bei weitem nicht in der Ausprägung, wie wir das jetzt hier bei uns kennen.
Ja. Ja, interessant. Du hast jetzt gerade gesagt, dass teilweise Abstimmungsprozesse durchaus auch mal aufwendiger sind, wenn man dann Schleifen dreht, wenn man das immer wieder in Meetings nochmal neu aufrollt, wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, aus einer deutschen Perspektive oder welcher Perspektive auch immer. Jetzt hat Konica Minolta ja durchaus Zeiten hinter sich, wo durchaus auch viele Entscheidungen getroffen werden mussten. Also wo sich das Unternehmen stark verändert hat. Es wurde vor, ich glaube, 20 Jahren seid ihr fusioniert, Konica und Minolta, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Es sind ganze Geschäftsmodelle weggebrochen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett mit da dabei warst. Was ich gerade ganz interessant finde, ist, dass wenn wir so in Deutschland gucken, haben wir ja so ein paar Unternehmen, die sich dringend transformieren müssten. So, und jetzt ist, glaube ich, das Vorurteil ja immer, dass die deutschen Unternehmen alle so straightforward sind und auf Effizienz und ich weiß nicht was alles getrimmt. Und ich habe so das Gefühl, die kriegen das gerade wirklich nicht hin. Wohingegen Konica Minolta das ja definitiv hingekriegt hat. Ihr seid heute ja sehr, sehr stark. Und habt euch aber total verändert. Was glaubst du, ist das etwas, was gerade, das ist wahrscheinlich eine sehr hypothetische Frage, aber ist das etwas, was durch diese Unternehmenskultur auch mit ermöglicht wurde oder ist es eher ein Trotzdem?
Vielleicht ist es ein sowohl als auch. Ja? ich hatte es jetzt zur Einleitung gesagt, 150 Jahre ist eine Hausnummer und es geht nur mit permanenten Veränderungen und indem man einfach auch immer wieder hinterfragt, passt das Portfolio noch, kann ich damit erfolgreich sein oder muss man dann Dinge vielleicht im Sinne von M&A manchmal in einen Carve-Out oder halt eben in eine Akquisition gehen. Ich glaube, das, was du auch nochmal jetzt gesagt hattest, dass manchmal Entscheidungen länger dauern, das ist richtig, das kann manchmal nervig sein. Im Regelfall ist es aber so, dass wenn man dann trotzdem nicht den wichtigen oder kritischen Zeitpunkt überschreitet, wirklich solche Entscheidungen dann auch die besseren sind, weil einfach mehr involviert sind. Ich habe dann mehrere Schultern, die es am Ende des Tages auch tragen. Und das zieht man dann auch durch. Ja, das ist so ein oftmals ein großer Unterschied zu amerikanischen Companies, wo man vielleicht sehr viel schneller eine Entscheidung bekommt. Aber wenn man dann eben feststellt, hey, das funktioniert jetzt vielleicht nicht, dann kommt auch ganz schnell dass man das dann revidiert, ja, und sagt, nee, das machen wir jetzt anders. Ne? Mhm. Also es ist dann so eine Art Zickzackkurs gefahren wird. Das gibt es typischerweise in japanischen Companies nicht. Es dauert zwar länger, um halt eine Entscheidung zu bekommen, aber wenn die dann da ist, dann wird die auch mit einer entsprechenden Konsequenz durchgezogen.
Mhm. War das bei euch rückblickend ein gezielter Prozess? Also auch, dass ihr zum Beispiel sowas wie das Kamerabusiness, was ja eigentlich prägend war für das Unternehmen, dass sowas auch abgestoßen worden ist? Oder?
Das ist für mich ganz schwierig zu beurteilen, muss ich sagen, weil da war ich nicht in der Company und ich kenne das nur aus Erzählungen, ja. Und insofern wäre das wirklich was dann jemand beurteilen müsste, der es auch miterlebt hat. Ich kenne es wirklich nur aus Erzählungen, deshalb ist es echt für mich schwer.
Gibt es heute denn noch so Bereiche, wo du das Gefühl hast, da passiert gerade extrem viel, auch eine Veränderung, mit denen wir umgehen müssen und die vielleicht noch mal genauso umfassend sein könnten, wie so ein Switch vom Kamerahersteller Office
Technologie und Managed Service Provider.
Ja.
Da passiert wirklich, also irre viel. Und zwar auch in allen Bereichen, die ich gerade angesprochen habe. Wir erleben jetzt gerade, wenn man sich das Thema IT-Services zum Beispiel anguckt, gibt es einen ganz, ganz deutlichen Umbruch, dass genau eben diese Managed Services gerade auch von Mittelständlern sehr viel stärker gezogen werden. Weil in der Vergangenheit hat das vielleicht nochmal jemand mitgemacht. Komm, du machst ein bisschen Finanzen und aber auch noch IT und dass man das irgendwie, oder dann der Sohn von der Eigentümerfamilie hat dann irgendwie die IT gemacht. Das funktioniert heute nicht mehr und ist einfach irre komplex. Ja? Und das ist was, das sehen wir im Moment ganz stark, dass einfach die Companies wirklich auf ihr Kerngeschäft zurückziehen und auch die ganze IT-Infrastruktur dann eben genau an Managed Service Provider geben, die dann auch dafür Sorge tragen, dass das Ganze halt eben modern ist und vor allem eben auch sicher ist und halt auch die Anforderungen erfüllen. Ja? Weil NIS 2 und so, das muss ich einfach drauf haben. Und das erleben wir im Kleinen und erleben wir auch im Großen. Also es gibt einen großen Energieversorger, der eine ganz klare Strategie hat und sagt, wir gehen jetzt volle Pulle in die Cloud und wollen im Prinzip auch unser wirklich klassisches IT-Geschäft outsourcen, und zwar komplett, weil wir uns darauf fokussieren wollen, wie bauen wir unser operatives Business halt aus, weil die Herausforderung gerade, was Energieversorgung angeht, ist halt riesig, weil wenn es um das Einspeisen geht von individuellen Solarzellen auf dem Dach, oder beziehungsweise dann die Versorgung halt mit Ladestationen, Elektromobilität, das ist Herausforderung genug. Insofern entwickelt sich das da. Wir haben wahnsinnig viel, was mit KI passiert. Ja, wobei das gerade für uns, wenn man sich dieses Office-Thema anguckt, teilweise ein alter Hut ist, weil wir ja schon lange scannen und Schrifterkennung machen. Ja, das ist ja schon ein Stück weit so der erste Step halt zu KI. Klar, heute sind wir viel weiser. Heute kann man diese Texte interpretieren. Wenn man jetzt Kundenfeedbacks bekommt, dann ist das, kann ich die Tonalität daraus kennen. Ja, ist das jetzt ein Lob oder ist der Kunde sauer? Also kann man schon viel, viel machen. Aber eben genau das Thema der Digitalisierung, Prozesse oder auch diese Unterstützung, da ist wirklich viel im Umbruch.
Was bedeutet bei euch KI genau? Also was, also in welchen Bereichen, also du hast jetzt gerade ein Beispiel genannt, aber jetzt im Prinzip ist das ja so gerade das Thema, an dem irgendwie alle arbeiten. Aus ihrer jeweiligen Perspektive, was für eine Bedeutung hat das bei euch, das Thema KI? Also sowohl also, vielleicht auf Produkt- und Dienstleistungsebene als auch im Office.
Ja, in ganz vielen Bereichen, wobei ich an der Stelle auch klar sagen möchte, also KI hat ja eigentlich nichts mit Intelligenz zu tun. Ja? Also das ist ein Name, der hat sich da irgendwie eingeprägt. Im Grunde kann man sagen, dass das, was wir heute tun, ist zu ganz, ganz großen Teilen einfach eine Datenanalyse und einfach ein wirkliches tolles Managen von Daten. Deshalb ist eine Grundvoraussetzung überhaupt, um solche Dinge tun zu können, dass ich auch meine Daten irgendwie in Ordnung habe. Ja? Mhm. Was wir dann auch nutzen als eine Positionierung beziehungsweise Vision in Richtung Markt, dass wir sagen, Mehrwert durch Daten, weil nur dann, wenn das gegeben ist, ja, dann kann man das auch nutzen. Wir nutzen heute KI schon in ganz, ganz vielen Bereichen, einfach weil es wirklich auch Effizienzgewinne bringt. Es gibt zum Beispiel einen Voicebot, den wir einsetzen. Also dann, wenn Kunden zum Beispiel Toner bestellen. Und es gibt ganz viele, die möchten einfach noch reden oder möchten halt eben mit dem Telefon bedient werden, möchten halt kein Portal oder eine App haben. Und die telefonieren aber heute mit einem Voicebot zu ganz, ganz großen Dingen. Und letztendlich sind die Dinger ja auch so clever, dass man das gar nicht erkennt. Ja, ist das jetzt wirklich ein Mensch oder ist das ein Bot? Aber so schaffen wir das über so eine KI-Implementierung, eben 7 Tage, 24 Stunden Anrufe entgegenzunehmen, das im Hintergrund direkt mit den SAP-Systemen zu checken und dann weiß ich genau, was da passiert. Natürlich nutzen wir auch sowas wie ein Copilot für individuelle Themen.
Ja.
Und insofern gibt es da immer unterschiedliche Dinge. Also es gibt jetzt nicht diese eine KI und ich glaube, die Zukunft liegt eben auch wirklich darin, zum einen wirklich die Daten vernünftig im Griff zu haben, aber dann auch eben sehr spezialisiert die KI zu nutzen, die einem an der Stelle hilft.
Das heißt, du würdest also KI eher als, also wenn man das als Intelligenz bezeichnen möchte, eher als Chance sehen oder siehst du auch irgendwo Risiken? Vielleicht für ein Geschäftsmodell oder grundsätzlicher Natur?
Ja, also ist grundsätzlich ist Chancen und Risiken.
Ja.
Ich glaube, das größte Risiko ist, und das habe ich zum Beispiel auch in einem Post mal versucht, deutlich herauszuarbeiten, ist, dass eben den Copilot, ja, weil den Namen finde ich dann so griffig, eben auch ein Copilot ist.
Ja.
Und kein Pilot. Also das heißt, ich kann mir super zuarbeiten lassen und ich nutze das heute auch manchmal. Manchmal sitzt man da vor einem leeren Blatt Papier und muss irgendwas zusammenbasteln. Ja.
Ja.
Und dieser Funke, ne, es springt nicht. So, und dann einfach mal zu gehen, komm, wie könnte denn so und so was aussehen? Ne? Dann haust du einen schicken Prompt raus und dann kommt zumindest mal was zurück, mit dem man starten kann. Ich würde aber nie die Verantwortung sozusagen komplett abgeben, sondern es ist halt wie wirklich eine gute Assistenz, die dann zuarbeiten kann, wo aber die Verantwortung immer noch bei dem bleibt, der einfach das managt sozusagen. Ja? Und in so einem Kontext macht das jede Menge Sinn, weil man manchmal einfach auch Ideen bekommen kann, um Dinge halt loszutreten. Ein anderes Risiko für mich ist auch, wenn alle die gleiche KI nutzen, kommt ja auch das Gleiche raus.
Ja.
Und insofern, jetzt gerade wenn es so auch Themen wie bei dir, ne, wo es um Kreativität oder sonstige Dinge geht, ja, da kann ich vielleicht mal mit KI ein bisschen was so an Ideen sammeln, aber dann muss auch der Stempel drauf im Sinne von Individualität. Ne? Also was macht dich beispielsweise dann halt eben aus und unterscheidet dich, weil ansonsten kommst du in so einen KI-Einheitsbrei und der bringt uns ja auch nichts.
Ne? Und den sehen wir gerade auf LinkedIn immer wieder. Also man merkt immer, glaube ich, man merkt, finde ich, total, wie sich auf LinkedIn so Postings häufen, wo man genau sieht, die sind irgendwie durch ChatGPT irgendwie einmal durchgejagt worden und noch nicht mal das, sondern wirklich von dem komplett geschrieben und dann ab dafür. Ja, es ist tatsächlich so. Also bei mir in der Branche ist es natürlich so, dass ganz viele sagen, also so ein bisschen die Panik haben, dass sie einmal irgendwann komplett ersetzt werden durch KI. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Genau deshalb, was du ja schon sagst, dass es immer diesen menschlichen Aspekt halt irgendwie dann braucht, den persönlichen Stempel und am Ende vielleicht auch manche Kreativität, die vielleicht mal eine KI machen kann, aber wenn sie vom Mensch kommt, dann halt doch nochmal anders ist. Ich glaube, jemand, der einfach nur irgendwie generisch irgendwas abarbeitet, der wird wahrscheinlich irgendwie ersetzt werden. Gibt es bei euch irgendwie so Felder, wo du sagst, mal gucken, wenn wir jetzt mal irgendwie Arbeit oder Geschäftsmodell 2030, 2040 uns anschauen, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr machen können, weil das wird dann irgendwie ersetzt sein durch KIs, oder?
Ersetzt glaube ich nicht, aber ich glaube, dass wir an ganz, ganz vielen Stellen KI haben, die uns hilft. Ja, also wirklich in allen Bereichen, wenn man sich jetzt Service zum Beispiel auch vorstellt, ne? Also da, wo wir, wenn man einfach eine große Datenbank hat und weiß, was habe ich eigentlich für Fehlerraten, welche Teile fallen häufig aus und. Das heißt, ich kann dann eben auch sowas klassisch Predictive Maintenance mir Dinge anschauen, beziehungsweise auch jetzt bei einer Fehleranalyse dann die KI nutzen, um einfach Wahrscheinlichkeiten rauszuarbeiten, was könnte jetzt kaputt sein. Ja? Mhm. Das heißt, ich kann einfach auch, was dann so Produktrollovers angeht oder was Ausbildung der Techniker angeht, so einen Mix machen zwischen, was trainiere ich als Basic und was kommt dann im Prinzip auch von einer KI in einer Unterstützung. Das ist so ein Thema. Ja? Oder ich kann mir auch durchaus von Vertriebsseite anfangen lassen, mir eben auch über eine KI Informationen zu meinem Kunden sammeln zu lassen. Ja? Was macht der, was hat er für Prioritäten, wie entwickeln sich Dinge, um halt einfach auch in ein qualitativ hochwertigeres Gespräch reinzukommen. Das sind dann aber wirklich mehr Assistenzfunktionen und da sehe ich einen großen Value, Dinge komplett zu ersetzen. Ja, haben wir teilweise schon gemacht. Mhm. Ja, also früher gab es einen Callcenter-Agent. Das macht heute die KI. Ja. Also es wird da Themen geben. Ja, ja. Aber ein Großteil sehe ich wirklich eher als eine Assistenzfunktion.
Um den Bogen mal zum Anfang zu machen, wo ich sehr neugierig drauf bin, wie das wohl dann so wird. Also es gibt ja heute schon erste Technologien, die eine 1:1 Übersetzung live sozusagen, während man reden machen kann, von einer Sprache in die nächste. So, was natürlich gerade bei Videokonferenzen umso spannender wird. Es gibt Apps, wo man in Deutsch ein Video aufnimmt und dann klickt man und dann wird das auf Japanisch abgespielt beispielsweise. Das braucht dann noch ein bisschen Rechenzeit, aber das ist schon ziemlich gut, was diese Apps machen. Also es wirkt wirklich so, als ob man Japanisch sprechen würde. Und was ich dann, wo ich sehr gespannt drauf bin, ist, einfach Sprache 1:1 übersetzen. Das wird wahrscheinlich nicht das große Problem dann sein. Aber die Frage ist, wie kriegt dann die KI hin, diese kulturellen Eigenarten vielleicht auch zu übersetzen und kann sie live anpassen? Das heißt, wenn ein Deutscher mit seiner deutschen Art und Weise, die in Deutschland komplett vielleicht auch erforderlich ist und zur Höflichkeit dazugehört und Direktheit, ob dann eine KI es irgendwann schafft, das in einer Videokonferenz in einen passenden japanischen Gegensatz sozusagen zu transferieren. Was glaubst du?
Also ich sehe da genau die gleichen Herausforderungen, wobei vielleicht eine wichtige Info auch noch, es gibt schon nochmal einen riesen Unterschied zwischen einer gesprochenen und einer geschriebenen Sprache. Mhm. Also das Japanische als solches ist geschrieben schon sehr direkt und kann auch in so eine Art Befehlston verfallen.
Ja. Sprichst du Japanisch?
Nicht wirklich. Also es gibt ein paar Worte, die ich kann. Also von Japanisch reden, das wäre. Also ich schaff's mir ein Bier zu bestellen, das kriege ich hin.
Das ist schon mal mehr als wahrscheinlich fast jeder sonst
aber das,
hier.
Ja. Aber das war's dann auch. Also das wäre. Es ist auch wirklich, wirklich schwer an der Stelle. Wenn es jetzt ein einfacher Text ist, ja, das glaube ich geht relativ gut. Allerdings wird es immer eine Verzögerung geben, weil beispielsweise eben auch die japanische Grammatik halt eine ganz andere ist als die deutsche. Ne? Insofern muss ich mir im Prinzip, um es wirklich sauber übersetzen zu können, eine gewisse Passage dann auch anhören. Weil wir manchmal ja auch mit Schachtelsätzen operieren und diese Dinge, um es dann überhaupt in Japanisch zu übersetzen. Deshalb ist das offline immer eigentlich einfacher und mit einer besseren Qualität, als wenn man es dann online macht. Ja. Aber deshalb gibt es halt einfach diesen Zeitverzug, den muss ich einkalkulieren.
Ja.
Was ich für wahnsinnig schwierig halt, ist eben genau dieses Thema Kultur. Oder wenn es dann darum geht, wo wir ja typischerweise dann sagen, so zwischen den Zeilen kommuniziert, wenn es dann eben neben der reinen Sprache auch die nonverbale Kommunikation gibt. Ja? Also wie gucke ich einem in die Augen, was macht mein Mund, grinst sich ein. Ich kann ja, wenn ich einen Satz raushaue, der vielleicht provokativ ist, mit einem Grinsen, ja, kann der ja bei meinem Gegenüber ankommen, als vielleicht so etwas überzogene Karikatur, Provokation, ja. In dem Moment, wo ich böse gucke, den gleichen Satz bringe, ja, kann das als totaler Angriff wahrgenommen werden, alleine durch die Mimik. Ne? Und das wird natürlich sowas, oder kriegt eine KI an der Stelle halt nicht hin. Ja? Oder zumindest sehe ich, das im Moment nicht, dass das kurzfristig implementiert wird. Hat aber auch wieder was mit dem Individuum und dem Charakter zu tun, weil jeder natürlich auch ein Stück weit zu seinen eigenen Kommunikationsstil hat. Also das in eine Übersetzung zu bringen, ja, we will see, aber ich glaube, das ist echt eine Herausforderung.
Ja, ich glaube auch. Vielleicht abschließend, wir haben jetzt sehr viel über Kultur gesprochen, über Unternehmenskulturen. Gibt es eine Konica Minolta Unternehmenskultur, die man beschreiben könnte? Und wenn ja, wie sieht die aus?
Wir haben als Kultur, dass wir uns Werte gesetzt haben. Ja? Mhm. Und Kultur hat ja immer was wirklich auch mit Werten zu tun. Und da habe ich hier gerade durch Zufall, muss ich sagen, ja, eine unserer Tassen, ja. Und da steht im Wesentlichen das drauf, auch was wir uns als Werte gesetzt haben. Und das Dickste, was da drauf steht, ist Customer-Centric. Mhm. Und das ist was, das ist mir beispielsweise wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, weil es ist ja nicht nur so, dass nur der Vertrieb beispielsweise Kontakt zum Kunden hat, sondern Kundenkontakt haben alle. Das mag halt eben auch jemand aus Finance sein, der eine offene Rechnung bespricht. Das ist dann der Service-Kollege, das ist ein Marketing-Kollege auf dem Event. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist das Open and Honest. Und ich glaube, das ist was ich für mich extrem lebe. Ja? Einfach die Dinge auch zu kommunizieren und direkt zu kommunizieren. Ich denke, das ist, damit jeder weiß, woran er ist. Und das ist manchmal schwierig, weil es nicht immer nur tolle Dinge zu kommunizieren gibt, weil auch Unternehmen, die erfolgreich sind, müssen restrukturieren, um einfach in diesem Transformationszyklus zu bleiben. Und Transformationen sind oder auch Restrukturierungen sind halt nie einfach, aber deshalb ist das auch ein wichtiger Wert zum Beispiel.
Ich würde sagen, ich mache nachher mal ein Foto von dieser Tasse und stelle euch das in die Shownotes, dann könnt ihr euch das mal anschauen, was da so draufsteht. Mich würde jetzt noch mal ein Thema interessieren. Wir sprechen ja hier in Deutschland gerade aktuell immer wieder sehr viel über den Wirtschaftsstandort. Es gibt sehr viele, ich versuche das mal vorsichtig auszudrücken, mahnende Stimmen aus Wirtschaft und Industrie, die durchaus den Wirtschaftsstandort gerade sehr kritisch sehen. Wir sehen auch, dass der deutsche Wirtschaftsstandort durchaus unter Druck ist, von Energiepreisen bis hin zu Bürokratie, aber natürlich auch ganz neue Herausforderungen der Globalisierung hat, die vorher nicht so bestanden haben. Insbesondere, wenn man jetzt mal auf neue, nicht nur Partner, sondern eben Konkurrenten wie China oder Indien oder Ähnliches schaut. Hast du da einen Einblick, wie ist das in Japan? Gibt es da ähnliche Diskussionen und kannst du da auch einen Vergleich ziehen? Ähnelt sich das oder wie würdest du das sehen?
Es gibt also ganz, ganz viele Bereiche, wo sich das durchaus ähnelt. Ja? Also wo jetzt dann Japan sicherlich auch ein Stück weit raussteht und man das nicht alles unter diesem großen Deckmantel Asien dann verstecken kann. In dem Kontext gibt es ein wirklich gutes Beispiel, was mich persönlich auch sehr, sehr motiviert, dort mitzuarbeiten und dort Inputs zu liefern, aber wo auch jede Menge an Feedbacks oder halt auch wieder guten Inputs und Möglichkeiten rauskommen. Das ist der deutsch-japanische Wirtschaftskreis. Mhm. Hier kommen verschiedenste Unternehmen zusammen aus Japan, aus Deutschland, um einfach dann auszuloten, wie können wir die Kooperation aus den beiden Ländern nach vorne bringen. Das geht dann durchaus in die Zusammenarbeit auch mit der Politik, was Handelsabkommen angeht, über ganz konkrete Opportunities. Und dieser Wirtschaftskreis hat dann eben zum einen Standort hier in Deutschland, aber eben auch in Tokio, wo dann mehrere Events über das Jahr stattfinden und man sich austauscht. Und ich halte das zum Beispiel für eine Riesenchance, eben genau in dem Kontext, den du angesprochen hast, wo wir viele Challenges haben zwischen Europa und China, ja, oder auch ja mit USA teilweise und wo durchaus auch Risiken da sind. Ja, und der DJW, also Deutsch-Japanische Wirtschaftskreis, gliedert sich dann in unterschiedliche Arbeitsgruppen, wo dann ganz fokussiert aus den dass verschiedene Mitarbeitende aus den Unternehmen dann teilnehmen und diese Dinge ganz, ganz, ganz gezielt nach vorne bringen. Und da kommen wirklich tolle Ergebnisse bei raus.
Was ich halt so interessant finde, ist, wenn ich einfach mal so ein bisschen Revue passieren lasse, so die Nachrichtenlage der letzten Monate oder auch 2-3 Jahre, dann liest man sehr, sehr viel über Wirtschaftsbeziehungen zu China. Man sieht durchaus Anstrengungen, dass die deutsche Politik, aber auch die deutsche Wirtschaft versucht, in Indien deutlich stärker Fuß zu fassen oder da auch die Beziehungen enger zu knüpfen. Dann gibt es da wieder Herausforderungen, weil, sagen wir mal, gerade Indien eben jetzt sich auch zwischen den verschiedenen großen neuen geopolitischen Blöcken, ich möchte mal so sagen, nicht komplett entscheidet, sondern eben in allen Bereichen unterwegs ist. Mit China gibt es Probleme und so weiter. Aber dieses Verhältnis Deutschland-Japan, davon hört man so gut wie gar nichts. Das finde ich irgendwie total spannend, weil ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass da eigentlich unglaubliche Potenziale liegen, wenn da eine stärkere Partnerschaft stattfinden würde. Oder wie siehst du das?
Ich sehe das auch so. Potenziale sind da. Ich meine, was man natürlich auch unterscheiden muss, ist, China ist natürlich nochmal deutlich größer als Japan. Ja? Und die Möglichkeiten als solches mit Japan sind da. Da kann man sicherlich kommunikativ noch einiges tun. Aber ja, ich sehe da wirklich große, große Opportunities.
Ja, wäre glaube ich, mal so ein Impuls, den man auch mal Richtung Politik, vielleicht nicht nur immer in Richtung China zu schauen, sondern auch mal Richtung Japan, ja. Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Jörg, vielen herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Ein Einblick in japanische Arbeitsweisen, Unternehmenskultur hatte ich bisher noch nicht. Von daher vielen Dank. Das fand ich sehr wertvoll.
Danke dir für deine Zeit.
Ja, wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal und wenn ihr eine Anregung habt, wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt uns und dann versuche ich so schnell wie möglich zu antworten. Und ja, wenn ihr abonniert habt, dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.